Fata Morgana, der Podcast frisch vom Erzeuger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fata Morgana, dem Podcast von und mit
Ben Papin und Papias. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Hallihallo auch von meiner Stelle. Und Papias, wir machen es heute nicht spannend. Wir haben wieder einen Gast.
So ist es.
In dieser Episode, wir haben es schon angekündigt, dass wir demnächst wieder einen Gast haben werden. Heute ist es soweit. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unter euch werden vielleicht schon erahnen können, um welchen Gast es sich heute Abend oder heute handelt. Ich nutze wieder die Gelegenheit, trotz Shownotes und anderer Informationsmöglichkeiten einmal kurz einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen. Ihr habt vielleicht schon die Episode mit dem Nick gehört. Der Nick, der Papa eines Sternkindes, der über seinen Sohn, den Nick Pepe Junior, gesprochen hat mit uns in einer Episode, die wir in zwei Teile geteilt haben. Und in dieser Episode, also zu dieser Episode ist es ja gekommen, das habe ich ja in dieser Episode auch schon erklärt, über eine Verquickung günstiger Kontakte eigentlich. Und zwar ist es so gewesen, dass unsere Hebamme Marin, auch an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an die Marin, mit mir bei einem ihrer Besuche ins Gespräch gekommen ist. Es ging natürlich dann auch irgendwann um unseren Papa-Podcast Vater Morgana und sie da direkt Feuer und Flamme war und ich ihr dann auch so ein bisschen erzählt habe, was wir bisher so thematisch schon behandelt haben, was wir uns thematisch mal vorgestellt haben und da hatte sie auch direkt ein paar gute Ideen und hat mir dann erzählt von einem Menschen, der einer ganz besonderen Aufgabe nachgeht und zwar hat sie mir erzählt von einem Sternenkind-Fotografen, der eben, wie das Ganze genau abläuft, das werden wir gleich noch erfahren, aber der sich eben zur Verfügung stellt, um für Eltern von Sternenkindern Fotos von diesen Sternenkindern und von den Familien zu machen. Bevor wir mit dem Nick dann die Episode aufgenommen haben, war es für uns sofort klar, dass es eine Wahnsinnsaufgabe, so etwas zu machen und mit jemandem, der das schafft oder der das macht, möchten wir auch gerne einmal sprechen. Ihr wisst ja, wir versuchen auch aus der Perspektive von Vätern, von Männern auch besondere Aufgaben ein bisschen in den Fokus zu rücken und da war das für uns natürlich relativ klar, mit diesem Mann wollen wir sprechen. Das ist natürlich dann immer eine Frage, möchte das Gegenüber das auch? Also nur weil wir das wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass der jeweils andere das dann auch will. Und deswegen haben wir relativ schnell Kontakt zu ihm aufgenommen und haben ihn gefragt, ob er bereit wäre, im Zuge unseres Podcasts mit uns mal eine Episode über seine Arbeit als Sternenkind-Fotograf aufzunehmen. Er hat sofort gesagt, er ist gerne dabei, hat dann von sich aus, wie ihr wisst, noch den Nick, eben den Gast aus der vergangenen Episode, ins Gespräch gebracht, hat den Kontakt hergestellt, hat dafür gesorgt, dass wir quasi einen Sternkindpapa hatten, der dann auch mit uns eine Episode aufnehmen konnten. Und wir haben dann überlegt, wie können wir es thematisch miteinander verbinden, dass wir einerseits die ganz spezielle Geschichte des von Nick aufnehmen und auch die ganz besondere Geschichte von unserem heutigen Gast. Und haben uns dann dazu entschieden, das Ganze zu trennen, weil es einfach, glaube ich, sonst, wir haben ja schon für den Nick zwei Episoden gebraucht, das wäre sonst einfach zu viel gewesen und es wäre auch zu schwierig gewesen, das irgendwie auseinander zu klamüsern. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine eigene Episode und machen erst eine Episode mit dem Nick und dann im Anschluss, wenn viele von euch schon mehr oder ein bisschen in dieser Thematik drin sind, dann eine Episode mit dem Sternkind-Fotografen und werden natürlich auch Bezug nehmen auf die Dinge, die wir in der letzten Episode schon erfahren haben. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten jetzt schon wieder um sind. Ja, ich würde sagen, ich bin mir treu geblieben. Ich habe wieder relativ lange gesprochen. Ich bitte das schon mal zu entschuldigen, aber ihr kennt mich. Daran wird sich, glaube ich, auch nichts mehr ändern. Und deswegen halte ich jetzt mal erstmal meinen Mund und sage ganz herzlich willkommen und ein ganz großes Dankeschön, dass du heute unser Gast bist, lieber Stefan.
Ja, herzlich willkommen, ja. Stefan.
Hallo ihr beiden. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns. Ja, Ben Papin, du hast heute lange gesprochen. Von daher freue ich mich jetzt auf eine spannende Aufnahme und würde dich einfach mal bitten, Stefan, ein paar Worte zu dir zu sagen, wer du bist, ob du selber Kinder hast. Und ja, ich freue mich.
Ja, wo fange ich an? Ja, Stefan heiße ich. Ich komme eigentlich gebürtig aus Norddeutschland, bin aber jetzt schon seit einigen Jahren im Rheinland ansässig, beruflich mehrfach umgezogen. Mhm. Aber jetzt hier im Rheinland fühlen wir uns sehr wohl und ich bin guter Hoffnung, dass ich jetzt auch die restlichen Berufsjahre hier verbringen darf. Mhm. Ja, ich bin zarte 53 Jahre alt. Ich kann es selber kaum glauben, aber es ist wohl so. Bin verheiratet, habe 3 Kinder. Mhm. Der Älteste ist jetzt 24. Mhm. Also man könnte sagen, er ist aus dem Gröbsten raus. Also hat jetzt sein Studium schon beendet. Und ja, also da tauchen dann schon wieder ganz andere Probleme auf, als wenn sie klein sind. Dann haben wir eine mittlere Tochter, die ist im 2000 geboren. Mhm. Die ist leider nicht mehr bei uns. Die ist im Alter von 16 Monaten gestorben. Mhm. Und dann haben wir noch das dritte Kind, ist 2005 geboren und hat jetzt gerade diese Woche ihr Abiturzeugnis in Empfang nehmen dürfen. Mhm. Also auch sie ist jetzt auf dem Wege, das elterliche Nest zu verlassen. Mhm. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn wir dann irgendwann nur noch zu zweit sind. Man sagt ja immer, das ist dann ein neuer Lebensabschnitt, der auch wieder neue Herausforderungen bietet. Wir sind mal gespannt, wie sich das dann gestalten wird. Ja, ihr hattet ja schon gesagt, Sternkindfotograf, das ist natürlich kein Beruf, sondern ich betreibe die Fotografie nebenberuflich als Nebengewerbe schon seit einigen Jahren. Hab damit wieder intensiver angefangen, als die Kinder größer wurden und man auch wieder ein bisschen Zeit für andere Dinge hatte. Hab dann angefangen, die Fotografie wieder ein bisschen intensiver zu betreiben. Erst mit Sportfotografie, Konzertfotografie, also Sachen, wo es echt, ja, wo viel Action ist, wo es hoch hergeht. Das war so mein Ding. Dann irgendwann habe ich festgestellt, du könntest eigentlich auch mal was Sinnvolleres machen. So wie bei vielen Leuten irgendwann mal der Wunsch aufkommt, ach, ich möchte mal so das, was ich kann, ja, irgendwie einbringen und ja, dann eine sinnvolle Beschäftigung für zu finden. Mhm. Habe mich lange informiert, habe hier geguckt, habe da geguckt, aber irgendwie hat mir das alles nicht so richtig zugesagt. Und dann 2017 war das, Ende 2017, habe ich in einem Fotografenforum den Aufruf gelesen von der Organisation Dein Sternkind, dass die Fotografen suchen. Mhm. Habe ich mich so ein bisschen informiert, was die so tun. Und dann dachte ich erst, oh nee, also beim besten Willen, das ist jetzt nichts für dich. Ich fand es toll, was die gemacht haben und fand es auch total wichtig, auch aufgrund der Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Aber ich konnte mir im ersten Moment nicht vorstellen, sowas zu tun. Ich habe gesagt, nee, also das kannst du nicht. Ja, dann habe ich das erstmal wieder zur Seite gelegt, habe wieder mich umgeschaut und dann bin ich immer wieder auf Dein Sternkind zurückgekommen, bis ich irgendwann gesagt habe, ach komm, Das ist so eine tolle Sache. Warum eigentlich nicht? Du bewirbst dich einfach mal. Da gibt es dann ein Verfahren, wo man sich bewerben muss als Fotograf. Da muss man dann ein Portfolio einschicken, ein paar Bilder, die man gemacht hat. Das wird dann gesichtet, ob man in der Lage ist, vernünftig zu fotografieren und auch unter Bedingungen, die jetzt nicht so optimal sind vielleicht. Und da habe ich mir gedacht, naja, also die fotografieren Sternkinder und ich schicke denen jetzt Konzert- und Sportfotos, die nehmen dich sowieso nicht. Ne? Aber dann kann ich zumindest sagen, ich habe es versucht. Ja. Ja, und wie es so kam, eine Woche später kam dann die Mail von dem Oliver, von deinem Sternkind, der geschrieben hat, alles klar, du bist dabei. Da habe ich mir nur gedacht, okay, so war es jetzt auch nicht gemeint. Ne? Aber ne? Jetzt ziehst du das auch durch. Naja. Und so bin ich eigentlich dazugekommen. Seit Anfang 2018 bin ich dabei. Habe mittlerweile sehr viele Kinder mit ihren Eltern fotografiert. Und ich bin froh, dass ich's mache. Dass ich die Entscheidung getroffen habe, da wirklich das anzugehen. Und ich fotografiere auch sehr viel andere Sachen, jetzt auch Porträts und Menschen allgemein sehr gerne. Aber die Bilder, die ich da von den Sternenkindern und den Eltern mache, sind immer noch ja, die wichtigsten und die wertvollsten Bilder, die man machen kann. Ja, und darum bin ich auch immer noch dabei.
Ja, vielen Dank für den Überblick und für die kurze Vorstellung, bevor wir dich jetzt mit Fragen rund um das Thema löchern werden.
Ja, ich habe direkt schon die erste Frage zu dem, was du gerade schon gesagt hast. Und zwar, du hast Bewerbungsfotos dahin geschickt oder du hast ein Portfolio dahin geschickt, du hast dich quasi beworben. Dann hast du die Nachricht bekommen, du bist dabei. Gab es dann im Nachgang zu der Zusage dann erstmal so eine Art Eignungsgespräch noch mit denen oder wo dir nochmal ein bisschen deutlicher gemacht wurde, was dann da auf dich zukommt? Oder gab es sogar so eine kleine Ausbildung, so ein Workshop, dass man dass du dich mit den Rahmenbedingungen irgendwie vertraut machen konntest? Die du dann da vorfindest, jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass du dann da ja einer ganz besonderen Tätigkeit nachgehst.
Nee, leider nicht. Also es gibt ja verschiedene Organisationen, die Sternkind-Fotos anbieten. Alle ehrenamtlich, alle kostenlos. Und dann Sternkind oder DSK, wie wir Insider sagen. Das sind halt die Größten. Ne? Also die machen es bundesweit. Und es gibt viele kleinere Gruppen, die dann eher regional tätig sind. Die sind dann in einer Stadt oder manchmal auch nur an eine Klinik gebunden. Und das Problem ist einfach, man kann sich nicht so richtig darauf vorbereiten, auf die Aufgabe. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Videos, ne, wo so ein bisschen erklärt wird, der Ablauf und wie mache ich vielleicht Fotos, so ein paar technische Sachen, so ein paar allgemeine Hinweise. Aber man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das machen will oder nicht. Kann ich nicht mal mit jemandem mitlaufen, ne, so quasi so ein Praktikum, dass man sagt, ne, das geht nicht. Weil das ist in dem Bereich nicht möglich, weil wir den Eltern auch nicht zumuten wollen, dann da wirklich mit 2-3 Leuten aufzutauchen. Das ist einfach so eine Sache, da man entscheidet sich dafür, das zu machen und springt dann wirklich ins kalte Wasser. Also man kann sich theoretisch vorbereiten, man kann mit Leuten sprechen, die das schon lange machen. Wir haben bei DSK zum Beispiel jetzt auch seit einiger Zeit ein Mentorenprogramm installiert. Da bin ich auch als Mentor mit dabei, wo dann die neuen Fotografen, Fotografinnen ein bisschen an die Hand genommen werden. Ne? Also man vereinbart dann einen Gesprächstermin mit denen, meistens dann auch über Zoom oder per Telefon. Dann wären es gerne mal Gespräche von 1-2 Stunden, wo dann wirklich alle Fragen geklärt werden und so, die man halt hat, ne? So, was sage ich zu den Eltern, bis hin zu technischen Fragen, wie bearbeite ich die Fotos, wie lange habe ich Zeit, bis ich die abliefern muss, ne? All so Sachen. Aber so der erste Einsatz, da muss man dann einfach durch. Das klingt jetzt hart, aber es geht einfach nicht anders.
Also kann man sagen, man kann, bekommt keine, oder damals, jetzt gibt es dieses Mentoring-Programm, keine pädagogischen Leitfaden an die Hand, wie man sich zu verhalten hat, sondern man wird auf gut Deutsch gesagt ins kalte Wasser geworfen. Und kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz dann erinnern?
Ja. Also ich glaube, an den ersten erinnert sich jeder gut. Also es ist nicht so, dass man völlig unvorbereitet reingeht. Wie gesagt, so theoretisch kriegt man schon eine Menge an die Hand, aber Theorie und Praxis sind ja, wie jeder weiß, oft zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Aber an meinen ersten Einsatz kann ich mich noch gut erinnern. Also der war relativ kurz, nachdem ich die, bevor ich ja im Prinzip dazugekommen bin. Also nachdem ich dazugekommen bin, das waren vielleicht 2 Wochen. Und das war für mich jetzt ein relativ leichter Einstieg, weil zum einen die Eltern nicht mit dabei waren, als ich die Fotos gemacht habe. Das ist für jemanden, der es das erste Mal macht, jetzt aus meiner Sicht einfacher, weil man sich nur auf eine Sache konzentrieren muss. Weil sonst hast du erstmal die Problematik, das Kind vernünftig zu fotografieren. Das ist, wenn man es noch nie gemacht hat, ja auch eine Challenge. Und dann hat man auch noch gleichzeitig die, was heißt Problematik, aber so die Aufgabe, mit den Eltern zu kommunizieren.
Ja.
Und das parallel zu machen, ist schon kann schon eine echte Herausforderung sein. Und deswegen war es bei mir im ersten Einsatz für mich jetzt gut, dass die Eltern nicht dabei waren. Das Kind war auch kurz vor errechneten Termin, also schon reifes Kind, hatte auch keine großen Blessuren oder so, dass man sagen könnte, also es sah aus wie ein normales Neugeborenes.
War das dann?
Das hat,
War das dann für mich so schwer vorzustellen, dass Eltern dann bei so einem Anlass irgendwie nicht dabei sind? Hatte das einen speziellen Grund oder?
Kann ich nicht sagen. Also ich habe sie ja gar nicht kennengelernt, aber es kommt relativ selten vor. Also meistens sind die Eltern dabei, zumindest ein Elternteil in der Regel. In dem Fall war es nicht so und ja, ich hatte zum Glück eine Hebamme dabei, eine altgediente, der habe ich auch gleich gesagt, pass mal auf, das ist jetzt mein erster Einsatz. Ich bin jetzt auch nicht so ganz, ich bin jetzt auch so ein bisschen nervös und weiß auch nicht so genau, wie es jetzt läuft. Und sagte, Jungchen, wir machen das schon. Und ja, das ist dann wirklich ja für mich gut gelaufen. Muss ich sagen. Und dann hat man halt, wenn der erste Einsatz gut gelaufen ist, dann hat man natürlich auch schon so ein gewisses Selbstbewusstsein und sagt, okay, ich kriege das hin, auch beim nächsten Mal. Und so entwickelt sich das dann mit der Zeit.
Wahnsinn. Speziell auch, oder ja, beim Papien?
Nee, mach.
Weil das Thema war auch so ein bisschen die Brücke zu deiner ja, Leidenschaft nicht, aber im Endeffekt zu dem, was du tust. Vielleicht ist es auch die Leidenschaft, kannst du auch noch mal gerne was zu sagen, wie du das selber siehst, zu Berufung beispielsweise und zu deinem eigenen Leben. Du hast selber oder ihr habt selber ein Kind verloren, hast du anfangs erwähnt. 16 Monate. Habt ihr auch ein ähnliches Programm damals ja angeboten bekommen oder hast du selber aufgrund deiner Leidenschaft zur Fotografie dein verstorbenes Kind selbst fotografiert und hast gesagt, ja, du findest es irgendwie schön, sozusagen eine Erinnerung zu haben und hast dich dann darauf berufen oder gibt es da irgendwie eine Korrelation aus deiner Sicht?
Da habe ich auch schon oft und lange drüber nachgedacht und jeder, der erfährt, was ich so mache als Ehrenamt, der sagt, naja, das hat ja dann vielleicht auch mit eurem Kind zu tun. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also damals, das war ja 2002, da gab es sowas noch gar nicht. Also da hat sich auch noch kein Mensch Gedanken darüber gemacht, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und es war zwar eine große Klinik, Aber die Betreuung da vor Ort, ja, also da war noch sehr viel Luft nach oben, sage ich mal so. Fotografen kann ich mich nicht erinnern, dass es sowas zu der Zeit schon gab, also die jetzt die Kinder fotografieren. Es war ja jetzt auch kein Sternkind im eigentlichen Sinne, sie war ja schon 16 Monate alt. Und sie jetzt selbst zu fotografieren, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Zum einen, weil ich das damals noch völlig fehl am Platz gefunden hätte. Und zum anderen, das war ja auch eine Situation, das ging Hals über Kopf. Da gab es ja auch noch keine Handys, mit denen man hätte fotografieren können. Und eine Kamera hatte ich dann auch nicht dabei. Also das wäre auch rein praktisch gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, ich habe auch lange, lange drüber nachgedacht, wenn uns das damals jemand angeboten hätte, ob wir das Angebot angenommen hätten. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, wie wir da reagiert hätten. Weil es ist im ersten Moment ist das ja eine völlig absurde Idee, muss man ja zugeben. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Nick das auch erzählt hat. Wenn einem sowas passiert und dann kommt jemand und sagt, wir können jemanden organisieren, der jetzt ein Foto von der Kleinen macht oder mit euch zusammen macht, wo ich dann, ne? Das ist ja im ersten Moment, sagt man ja, nee. Ja. Nee, klar. was soll das denn jetzt? Ne? Ja. Und das braucht ein bisschen, ne? Bis man dann vielleicht selbst oder es an jemand die Idee näher bringt und sagt, pass mal auf, das sind vielleicht die einzigen Bilder, die ihr habt.
Ja, der Mehrwert, ne? Die Entwicklung des Mehrwerts.
Genau, ja. Und das ist natürlich bei einem Kind, das schon älter ist, da gibt es ja schon Bilder. Ne? Also von daher ist es dann...
Es ist nochmal was anderes. Ja, das stimmt, definitiv. Okay, ja, spannend, weil aber interessant, dass du da auch direkt selber gesagt hast, dass du dir die Frage selbst häufiger mal gestellt hast. Und für mich, als ich das anfangs hörte, das erste Mal, da auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir beschäftigen uns ja auch mit unseren Charakteren oder unseren Gästen, aber wollen auch gar nicht zu viel im Vorfeld natürlich erfahren, um da auch das im Rahmen des Gesprächs so ehrlich und irgendwie in Echtzeit selber zu erfahren, um dann genau solche Fragen auch im Rahmen dieser Episode zu stellen. Und das kam mir irgendwie direkt auf und bin dir da auch einmal ins Wort gefallen. Deswegen in diesem Sinne Entschuldigung, aber die Frage brannte mir auf der Seele.
Ja. Nee, ist ja voll okay.
Ja, Ben Papin, du hattest auch direkt eine Frage.
Ja, ich folge dann jetzt mal der Richtung, die du gerade eingeschlagen hast und würde gerne vom Stefan wissen, ich fand es auch sehr interessant, dass wie du die Frage gerade beantwortet hast und würde wissen wollen, ob dir deine eigene Erfahrung mit, also jetzt, auch wenn du sagst, das ist vielleicht dann nicht ganz diese Sternkind-Thematik, aber der Verlust des eigenen Kindes, hilft dir das in der Tätigkeit als Sternkind-Fotograf oder trennst du das für dich oder ist das, kann man das nicht miteinander vergleichen?
Ich glaube schon, dass mir das hilft. Das denke ich schon. Einfach, weil ich eine Idee habe, was bei den Eltern gerade passiert. Ja? Also man kann es natürlich nicht eins zu eins übertragen und nachvollziehen, weil jeder, bei jedem ist es ja anders. Ja? Also jeder erlebt die Situation anders, jeder trauert anders, jeder hat ein anderes Tempo. Aber ich glaube, dass ich eine grobe Idee habe, was da gerade passiert. Und dass mir das schon hilft, gewisse Dinge einzusortieren. Weil ich auch selbst weiß, wie man in so einer Situation vielleicht reagiert. Also wir waren komplett neben der Spur. Ne? Also uns hätte man alles sagen und erzählen können. Wir hätten gesagt, ja. Und also auch vieles überhaupt nicht mitbekommen, was außenrum passiert. Und das erlebe ich bei den Eltern ja auch. Und das schockiert mich dann nicht, weil ich weiß, okay, die sind jetzt nicht sie selbst. Ne? Oder so manche Bemerkungen, die dann kommen, entweder von den Eltern selbst oder von anderen Verwandten, die manchmal ja auch mit dabei sind, wo ich sage, okay, nimm das jetzt nicht persönlich, die meinen das nicht so. Ja, also ich glaube, dass dann schon die eigene Erfahrung einem da weiterhilft. Wobei, das ist jetzt keine Voraussetzung, um Sternkindfotograf zu sein. Ne? Also ne, man kann ja auch Hebamme werden, ohne ein Kind geboren zu haben. Also, ja. Aber ich glaube schon, dass das sich ja, dass das hilft. Und wenn ich mir die Kolleginnen und Kollegen so jetzt meinem Geiste durchgehe, die ich jetzt persönlich kenne, die das auch machen, wir sind ja eine relativ übersichtliche Community, sag ich mal, sind da sehr viele dabei, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Entweder selbst oder in der Familie oder im nahen Bekanntenkreis. Also, dass jemand, der jetzt noch gar keine Erfahrung oder ja, in dem Bereich hat, zu uns kommt, ist eigentlich eher selten. Das sind schon meistens Menschen, die irgendwie schon mal Berührung damit hatten und festgestellt haben, Mensch, da gibt es wichtige Sachen, die ich machen kann. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, spannende Einschätzung.
Wie ist das so ganz praktisch? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dein Einsatz gebraucht wird, also hast du quasi auch so eine Art Notfallausrüstung schon parat liegen? Hast du da eine eigene Telefonnummer, die dann klingelt, wenn du gebraucht wirst? Wie müssen wir uns das vorstellen? Oder?
Und vielleicht da auch ergänzend zu, zum Beispiel, hast du da, wenn du so einen Notfall bekommst, beispielsweise morgens früh und das Kind müsste eventuell nachmittags zur Obduktion oder in die Kühlung, dass du auch deinen Beruf sozusagen hinten anstellen kannst, dass man da so eine Art, wie ein Feuerwehrmann befreit ist? Oder kannst du dann nur erst
das ab 17 Uhr? Das wäre sehr schön, ja.
Also ganz pragmatisch.
Ja. Ich kann das ja mal der Reihenfolge nach abarbeiten.
Sehr gerne.
Ein Notfallset in dem Sinne habe ich tatsächlich. Also ich habe einen Fotorucksack, der nur für die Sternkind-Einsätze da ist. Da habe ich in der Regel die Kamera drin mit den zwei Standardobjektiven, die ich eigentlich immer benutze dafür, mit Speicherkarten und Akkus. Das ist, da bin ich vielleicht so ein bisschen Monk, aber das ist so mein absoluter Albtraum, dass ich da irgendwo ankomme und habe die Speicherkarte vergessen oder der Akku ist leer oder so. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert und ich hoffe auch mal, dass ich davon verschont bleibe. Okay. Das habe ich immer, steht immer bei uns hier in der Ecke. Okay. Dazu habe ich in dem Rucksack so ein paar Utensilien. Also ich habe auf jeden Fall immer, was auch immer gemacht werden muss, so eine Fotografenvereinbarung dabei, die dann auch von den Eltern unterschrieben wird. Okay. Das machen eigentlich alle Organisationen so, die Sternkinder fotografieren, dass sie sich von den Eltern das Einverständnis geben lassen, dass sie die Fotos machen dürfen. Und das ist dann gleichzeitig auch eine Datenschutzerklärung, was für die Eltern auch mal wichtig ist, dass wirklich die Versicherung haben, die Bilder kommen nicht in falsche Hände und werden nicht irgendwo veröffentlicht, sondern ne, die werden irgendwo passwortgesichert auf dem Server gespeichert, wo keiner drankommt. Und sie sind die Einzigen, die dann noch zu sehen bekommen.
Ja.
Das ist auch für die Eltern immer ganz wichtig, auch dass sie das wirklich schwarz auf weiß vor sich haben und auch nochmal nachlesen können. Ne? Weil in dem Moment, wo man da ist und sie das Ding unterschreiben, es liest sich eigentlich kaum jemand durch. Ne?
Ja,
das ist dann im Nachhinein, fragen, dass sie halt wissen, was war das eigentlich für ein Typ, der da war? was hat der eigentlich genau gemacht? Das habe ich dabei. Dann habe ich so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen Kleidung immer dabei. Da gibt es ja spezielle Nähgruppen, die für die ganz kleinen Wochen dann auch spezielle Kleidung anfertigen, die man so ja gar nicht zu kaufen bekommt. Es gibt zwar so sogar Mini-Kleidung auch für Frühchen und so, aber die Sternkinder, die wir hier fotografieren, die sind ja teilweise noch kleiner. Und da gibt es dann, wie gesagt, so auch ehrenamtliche Nähgruppen, die dann so Einschlagdeckchen fertig machen. Manche nähen sogar Mini-Windeln. Die sind dann so klein, die passen dann auch in der 20. Woche. Mhm. Das ist phänomenal, was die da herstellen. Also das ist absolut irre. Das habe ich dabei und dann so ein bisschen, ich habe immer eine weiße, so eine, entweder so ein Kunstfell oder eine Fließdecke dabei als Unterlage oder Hintergrund für die Bilder, damit man nicht immer die gestreifte Krankenhausbettwäsche auf dem Bild hat. Dann, ja, und dann so Kleinigkeiten, so mal so einen kleinen Papierstern, den man mal einem Kind in die Hand geben kann, oder eine kleine Packung mit Federn, wenn die Eltern das möchten, dass man dem so ein bisschen was in die Hand stecken kann. Dann so ein, zwei Tücher zum Einwickeln. Halt so ein bisschen Kleinkram. Und das macht eigentlich jeder Fotograf so, wie er es meint, wie es für ihn gut und richtig ist. Ich bin da eher mit kleinem Gepäck unterwegs, also ein Rucksack. Es gibt auch Kollegen, die dann mit dem Rollkoffer dabei sind, die dann alles Mögliche noch dabei haben. Ja, da bin ich eher so ein bisschen sparsam unterwegs. Aber das macht jeder so, wie er es für gut hält. Da gibt es dann auch keine Vorgaben, so nach dem Motto, ihr müsst es so oder so machen, sondern da ist uns dann wirklich freie Hand gegeben. Genau, dann wolltet ihr wissen, wie die Alarmierung oder im Prinzip, ja, wie ich dann überhaupt erfahre, dass es ein Sternkind gibt, das fotografiert werden muss. Ja. Das läuft auch bei jeder Organisation so ein bisschen anders. Also es gibt so kleinere, die eher regional unterwegs sind, die werden teilweise direkt vom Krankenhaus angerufen. Bei DSK, also bei Dein Sternkind, ist das komplett durchorganisiert, weil die ja auch bundesweit vertreten sind. Da gibt es eine zentrale Rufnummer, beziehungsweise ein Formular, ein Online-Formular im Internet. Das kann ausgefüllt werden, entweder von der Klinik oder von den Eltern selbst. Das läuft dann bei DSK auf. Da gibt es dann einen Trupp von Koordinatoren, heißen die da. Das sind 14 Stück momentan, die quasi fast rund um die Uhr ansprechbar sind. Die rufen dann zurück, fragen ein paar Eckdaten ab, ne, ob das Kind schon geboren ist, ob es eine Einleitung ist, die vielleicht noch ein paar Tage dauern kann, wie viel der Woche das ist, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, die der Fotograf wissen sollte, ob Kleidung vorhanden ist, ob es irgendwelche Infektionen gibt. Na, so ein paar Eckdaten, die halt für die Fotografen auch wichtig sind, wenn sie da hinfahren. Ja, und dann wird es eingestellt. Da haben wir bei DSK ein internes Forum, das auch nur für die DSK-Mitglieder, für die Fotografen zugänglich ist. Und ein Alarmierungssystem. Das ist so ein bisschen wie bei der Feuerwehr. Also da hat man dann eine App auf dem Handy. Da gibt es verschiedene Alarmkreise, wo man sich dann einstellen kann, für welchen Alarmkreis man alarmiert werden möchte. Und das schrillt dann los. Und dann kann man da sehen, okay, hier gibt's was in Bonn oder in Köln, Uniklinik, wo auch immer. Und dann kann man selbst entscheiden, will ich das annehmen oder nicht. Und dann geht man in dieses Forum, meldet sich an und sagt, okay, ich kann das übernehmen. Oder wenn es manchmal Sachen sind, wo man weiß, es kann länger dauern, sagt man, ich hätte dann und dann Zeit. Und dann wird das untereinander koordiniert. Und wenn es dann akut wird, dann wird halt derjenige, der sich gemeldet hat, benachrichtigt und wird gesagt, so, jetzt bitteschön, setz dich mal mit den Eltern in Verbindung und sprech dich mit denen ab, wann du kommen sollst. Und das läuft dann so im direkten Kontakt mit den Eltern dann meistens.
Sehr schön.
Okay, das heißt, der Fall, wenn ich kurz nachfragen darf, wenn ich mich richtig entsinne, war das beim Nick so, dass das irgendwie über die Klinik gelaufen ist. Ja. Das heißt, den Fall gibt es auch, dass du quasi über die Klinik oder das mit der Klinik abwickelst, weil, also ich könnte mir vorstellen, es gibt ja auch Situationen, in denen die Eltern einfach zu nichts in der Lage sind und du da nicht groß mit denen kommunizieren kannst, sondern das dann irgendwie mit dem Kreißsaal machst und die sagen dann, ja, klingeln Sie, wir lassen Sie rein und führen Sie dahin und so.
Genau. Also wir fotografieren immer im Prinzip im Auftrag der Eltern. Es ist aber oft so, dass die Klinik das für die übernimmt. Dass sie das Angebot machen und sagen, wir können Ihnen Sternkindfotograf organisieren. Sollen wir das für Sie machen? Und dann wird das dann über die Klinik organisiert. Ja, also die alarmieren uns dann und das ist dann manchmal auch der Ansprechpartner, dass man dann sagt, hier, ruf im Kreissaal an und die wissen dann Bescheid. Das ist auch oft der Fall, weil wie gesagt, die Eltern, wenn sie unter der Geburt sind, haben sie andere Sorgen, als jetzt mit uns zu telefonieren oder sind aus anderen Gründen nicht in der Lage und dann läuft es sehr oft übers Krankenhaus, das stimmt, ja. Aber es ist meistens nicht so, wie man sich das manchmal vielleicht vorstellt, dass dann nachts um 3 das Telefon klingelt und da ist die Klinik dran und man muss sofort aufspringen und dahin fahren. So dringend ist es meistens nicht. Also es hat in der Regel auch Zeit, wenn wir dann ein paar Stunden später kommen. Okay. Das ist meistens sogar von Vorteil.
Machst du das dann nach deiner Arbeitszeit und nicht während deiner Arbeitszeit, ne? In Bezug auf die Frage, die ich noch hatte,
dass genau.
Man da sich ja, nicht ja, ja. beispielsweise oder du bist nicht, auch kannst dich nicht freistellen lassen.
Genau, okay. Ja. Also wir haben auch ein paar Kollegen dabei, die dann freiberuflich sind, die dann vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten haben, sich auch mal tagsüber freizuschaufeln. Oder dass man sagt, wenn man einen kulanten Chef hat, dass man sagt, ich verbringe jetzt meine Mittagspause oben in der Klinik und es kann auch sein, dass die Mittagspause dann eine halbe Stunde länger dauert. Und wenn der dann sagt, ist okay, dann ist das auch super.
Ja.
Also das gibt es ja zum Glück auch. Ne? Ja. So Chefs, die dann sagen, okay, ich sehe, was du da machst. Ne? Alles klar, fahr los.
Ja.
Also das klappt in der Regel schon. Dass es wirklich zeitkritisch ist, ist eigentlich selten. Es kommt manchmal vor, dass Lebendbilder gefragt sind. Also wenn das Kind lebend geboren wird, man aber weiß, dass es innerhalb von wenigen Stunden versterben wird, dann kommt manchmal die Anfrage, wir hätten gerne noch Lebendbilder. Und dann pressiert es natürlich schon. Ne? Also dann kann es schon sein, dass man dann auch mal nachts fährt. Oder ich hatte mal einen Fall, da war auch klar, dass das Kind keine Überlebenschance hat und sehr wahrscheinlich nach wenigen Minuten bis vielleicht maximal wenigen Stunden versterben wird. Die Eltern haben sich entschieden, es bis zum Ende auszutragen, es also natürlich zur Welt kommen zu lassen. Und da hatte ich mit denen auch vereinbart. Da habe ich gesagt, okay, wenn ihr absehen könnt, wann die Geburt stattfindet. Der Vater hat mich dann immer per Messenger da auf dem Laufenden gehalten. Und da war ich dann tatsächlich, ich glaube, eine halbe Stunde nach der Geburt da und konnte tatsächlich noch lebend fotografieren. Und es ist dann, glaube ich, eine Stunde später ist es dann gestorben. Okay. Und das sind dann so Sachen, dann fahren wir auch mal nachts.
Okay. Vielleicht, bevor wir jetzt mal in so die einzelnen Einsätze oder uns einzelne Einsätze mit dir gerne besprechen wollen würden, wie du die verarbeitest, wie du trauerst und, hätte ich mal so gerne eine Ordnungsgröße genannt, wenn es diese überhaupt gibt. Wie häufig im Monat hast du einen Einsatz und wie viele Einsätze hattest du innerhalb deiner ehrenamtlichen Tätigkeit?
Da könnte ich tatsächlich mal eben nachgucken. Also im Durchschnitt sind es im Jahr bei mir so 30 bis 40.
Boah, das ist dann heftig.
Okay. Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Also manchmal wochenlang passiert gar nichts und dann kommt es Schlag auf Schlag. Das ist ganz verrückt manchmal. Ich habe auch nicht rausgefunden, woran das vielleicht liegt, aber das sagt auch das Personal im Krankenhaus, dass es oft so ist, dass wirklich mehrere Fälle hintereinander auftreten und dann wieder Pause ist. Ist ganz, ganz seltsam. Und es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, ich bin ja nicht der Einzige, der hier im Köln-Bonner Raum unterwegs ist. Wir sind ja mehrere. Wenn jetzt Urlaubszeit ist und man ist der Einzige, der zu Hause geblieben ist, dann ist man natürlich öfter unterwegs, als wenn jetzt eine Zeit ist, wo alle können. Ja, da verteilt sich das dann so ein bisschen mehr. Und es kommt ja tatsächlich auch vor, dass sich kein Fotograf findet. Das ist zum Glück relativ selten, aber es kommt vor. Das ist halt, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten. Und dann kann es halt wirklich mal sein, dass mal an einem Tag wirklich keiner Zeit hat. Und das ist dann hart, ne? Weil man sitzt dann auch da und sagt, oh Mensch, geht das nicht doch irgendwie? Können wir das nicht? Aber ja, das
Naja, klar.
ist dann einfach so.
Ihr seid auch nur Menschen in dir, ne?
Ja, und
Und
es ist ja auch keiner, wird ja auch keiner gezwungen, jetzt einen Einsatz zu übernehmen. Und es wird auch nicht gefragt, wenn man jetzt sagt, nee, ich kann nicht. Dann wird gesagt, okay, ne, müssen wir jemand anders suchen. Aber es kommt dann keiner an, der sagt, hier, wieso denn nicht? Und du bist doch zu Hause und fahr doch. Ne? Also das ist auch wichtig, weil es gibt manchmal, ich habe auch schon Einsätze nicht angenommen, die ich hätte annehmen können, so rein von der Zeit her, weil ich einfach den Tag so, weiß nicht, so durch war oder mit dem Kopf mit so vielen anderen Sachen beschäftigt war, wo ich gesagt habe, nee, das kannst du jetzt nicht. Na, da würde ich jetzt den Eltern, dem Kind nicht gerecht werden, ne, weil ich in Gedanken irgendwo ganz woanders bin und noch den Mörtel an den Schuhen habe quasi oder irgendwas anderes, ne, wo ich, ja. Und wenn dann so ein Fall ist und man sieht dann, jetzt kommt der zweite Aufruf und der dritte Aufruf und die haben immer noch keinen gefunden, ja, dann passiert es halt oft genug, dass man dann sagt, okay, na, fahre ich doch. Weil das, ne, dafür haben wir halt so viel auch gesehen und wissen, was das für die Eltern bedeutet. Und die dann ohne Bilder nach Hause gehen zu lassen, ist dann, das bringen die meisten dann doch nicht übers Herz. Und dann wird dann doch irgendwie versucht, da was zu schieben und zu mengen. Da sind schon Leute früh aus dem Urlaub zurückgekommen oder haben sich dann auf der Rückfahrt vom Urlaub irgendwo ein Objektiv geliehen bei irgendeinem Fotoladen, weil sie nicht die richtige Ausrüstung dabei hatten. Und also da sind die wildesten, verrücktesten Geschichten schon passiert. Ne? Wo man sagen kann, naja, meine Güte, dann hätten die halt keine Bilder bekommen. Das ist ja jetzt kein Weltuntergang. Ne? Aber wenn man halt erlebt, was diese Bilder für eine Bedeutung haben und wie wichtig die den Eltern sind, dann ja, denkt man da
Ist
ein
es
bisschen
für die
anders drüber.
Eltern, ja, ist es für die Eltern, also jetzt aus der Elternperspektive, vielleicht doch ein Weltuntergang, wenn die Bilder
Ja.
nicht gemacht werden, ne?
Ja,
Ja, auch
Nick,
wenn sie es vielleicht in dem
ja.
Moment nicht so sehen. Ja.
Nick sprach ja von der Güte, ja, was das, also nicht die Bilder an sich auch, ne, sondern einfach deine ehrenamtliche Tätigkeit, ja, und die Bilder, was das für ihn bedeutet, ne? Das war,
Ja,
ist
dass
ja,
sie für einen Stellenwert haben.
genau, also ich glaube, so Nick wird dir ein Leben lang, egal in welcher Lebenslage, von tiefstem Herzen danken und er erinnert sich immer gerne an dich und dein Ehrenamt. Ja? Von daher, ich glaube, es ist ja das, was im Endeffekt euch ja auch dann dazu bewegt, weiterzumachen und das
Ja,
Positive, oder? Was ihr daraus zieht.
absolut.
Diese.
Wobei man muss, also wenn man als Fotograf jetzt anfängt, Sternkinder zu fotografieren, muss man sein persönliches Fotografen-Ego erstmal in die Schublade packen. Also es ist schon so, dass man sehr oft kein Feedback bekommt, also kein direktes. Das ist natürlich für jemanden, der sonst, weiß nicht, Porträtfotos macht, schon ungewöhnlich, ne? Weil normalerweise schickt man dann dem Kunden oder wem man auch immer da fotografiert hat, die Bilder und dann kommt dann irgendwann zurück, oh super toll oder irgendwas kommt ja meistens. Während bei uns ist es oft so, dass wir kein Feedback bekommen, ne? Wir
Ach,
schicken die
okay.
Bilder weg. Ja, und dann hören wir nichts mehr. Und das, wenn man weiß, dass es so ist oder so sein kann, dann nimmt man das auch nicht krumm. Ne? Also die ersten Male dachte ich dann auch, ui, was ist denn jetzt? Sind die nicht angekommen oder sind die Bilder so schrecklich, dass die Eltern sagen, um Himmels Willen? Aber die haben einfach
Andere
hunderttausend
Sorgen.
andere Sachen im Kopf, dass die dann auch nicht daran denken, jetzt dem Fotografen noch eine tolle Dankes-E-Mail zu schreiben. Also bei einigen kommt wirklich was zurück, was mir dann auch schon wieder unangenehm ist. Na, die sich dann wirklich überschwänglich bedanken oder die kommen noch vorbei mit einer Flasche Wein und was alles schon passiert ist. Und das sind natürlich dann, dann sieht man wieder, okay, doch, es ist doch wichtig, was wir machen. Ne? Oder dass die Antwort kommt nach Monaten oder Jahren teilweise, dass dann plötzlich eine E-Mail kommt, wo ich erstmal gucken muss, den Namen, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber woher kennst du die jetzt? Und dann steht da drin, ja, du hast vor, weiß nicht, 8 Monaten unser Kind fotografiert und jetzt haben wir die Bilder aufgemacht. Wir haben jetzt den Umschlag mit den Bildern aufgemacht und ja, jetzt haben wir die richtigen Erinnerungen und vielen Dank und ja. Also das kann manchmal auch wirklich sehr lange dauern, bis die Eltern die Bilder überhaupt sich anschauen.
Mhm. Ja. Wenn ist die, vielleicht bevor wir jetzt schon auf nach den Einsatz schauen, vielleicht schauen wir einmal noch vor den Einsatz und dann auch vielleicht mal in einen Einsatz.
Ja.
Und mir ist gerade eben aufgefallen, ich hatte mich gefragt, ob ich überhaupt schon erwähnt habe, dass du, Stefan, tatsächlich der Fotograf vom Nick Junior warst. Habe ich das vorhin in der Anleitung schon erwähnt oder habe ich das vergessen?
Ich glaube, ja, gute Frage. Da wurde so viel gesagt. Nee, aber ich glaube.
Aber damit ist es jetzt gesagt. Ja, ja. Also ich glaube, also damit, du hattest es ja gerade eben auch schon erwähnt, dass den Fakt, dass, und ich wollte es dann auch nochmal offiziell machen für alle, die sich jetzt mehrfach irgendwie gewundert haben. Stefan hat die Fotos vom Nick Pepe Junior gemacht, von dem kleinen Sohn von dem Nick Senior, der in der letzten Episode unser Gast war. Und der hat ja auch in dieser Episode eben mehrfach, wie Papias das gerade schon gesagt hat, sich total dankbar und glücklich gezeigt, dass er, dass Stefan eben an diesem Tag in die Klinik gekommen ist und diese tollen Bilder gemacht hat, die für ihn einen unmessbaren Wert haben. Und mich würde jetzt mal interessieren, was geht dir so durch den Kopf, wenn du dann zu einem Einsatz fährst? Sind da Routinen? Gehen die Routinen durch den Kopf? Hast du schon Informationen? Versuchst dich schon oft darauf einzustellen, was dich da gleich erwartet? Denkst du dir gar nichts, weil du weißt, es ist eh immer anders und völlig individuell? Ist es so, dass du vielleicht, wenn du dann in die Situation reinkommst, vielleicht irgendetwas tust, was sich erwiesen hat als, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, als Eisbrecher oder gibt es da irgendetwas, so Rituale oder so, die du immer wieder anbringst, um es allen irgendwie zu erleichtern oder die dir helfen bei der Arbeit? Und dann, wenn wir dann in den Einsatz selber reingehen, wenn das möglich ist, ich weiß ja nicht, ob du dich noch so weit dran erinnerst oder ob du darüber sprechen möchtest, aber wir haben ja nun die Geschichte von Nick in der letzten Episode erfahren. Vielleicht fallen dir ja da einfach aus diesem Einsatz, auch wenn er jetzt schon 3 Jahre zurückliegt, noch ein paar, oder weißt du das noch, wie das dir damals in dem Einsatz ergangen ist oder was dir da so irgendwie aufgefallen ist oder was, dass du da einfach mal einen Eindruck schildern kannst?
Mhm. Wow, das waren jetzt viele Fragen. Ich habe vergessen mitzuschreiben, aber ich versuche das mal aufzudröseln.
Also die Fahrt zum Einsatz quasi.
Genau. Also es ist ja so traurig, es ist, aber irgendwann hat man ja eine gewisse Routine auch bei solchen Einsätzen. Wobei ich festgestellt habe, und das geht den Kolleginnen und Kollegen genauso, die hilft einem nur begrenzt weiter, weil jeder Einsatz so komplett unterschiedlich sein kann, dass man jetzt nicht mit nach Schema F vorgehen kann. Also dass man sagt, na, ich komme rein, sag das, dann mache ich dies, dann mache ich jenes. Sondern das ist wirklich immer situationsbezogen und da ist es wirklich. Ja, also das ist auch der Grund, warum ich jetzt ich habe vergessen durchzuzählen, 130 oder wie viel Einsätzen, immer noch nervös bin, wenn ich dahin fahre. Einfach nicht, weil ich Angst habe, dass das jetzt irgendwie nicht funktioniert, was ich da mache, aber einfach, weil man überhaupt keine Ahnung hat, was einen erwartet. Ne? Weil es gibt da ja die komplette Bandbreite der Emotionen. Ne? Ich habe schon Eltern erlebt, die haben mir die Tür aufgemacht mit Tränen in den Augen, aber nicht vor Weinen, sondern vor Lachen, weil die sich gerade über irgendwas so beömmelt haben, dass sie es nicht mehr konnten. Ne? Mhm. Und dann gibt es auch Situationen, wo wirklich komplettes Schweigen herrscht über die gesamte Zeit, wo man überhaupt keine Ansprache an die Eltern machen kann, weil keiner reagiert. Mhm. Ne? Also in alle Richtungen ist alles möglich. Mhm. Und das macht die Sache schon herausfordernd, sage ich mal. Also ich bilde mir ein, da ein ganz gutes Gespür zu entwickeln oder entwickelt zu haben mittlerweile. Sodass man eigentlich im Prinzip, wenn man in dieses Zimmer kommt, wo die Eltern sind, innerhalb von wenigen Sekunden im Prinzip so die Atmosphäre erstmal checkt. Ne? Mhm. So, was passiert hier jetzt gerade? Ne? Wie ist so die allgemeine Lage? Und dann entsprechend reagiert.
Mhm. Also deine Strategie ableitest aus den ersten Sekunden schon, dass du dann...
Genau. Okay. Ja. Da kann man natürlich auch fürchterlich falsch liegen. Aber ja gut, das passiert dann auch mal. Aber in der Regel ist das so, dass ich eigentlich immer erstmal, ne, mich vorstelle, sage, wer ich bin, was ich mache, ob sie eine Idee haben, was Sternkindfotografie ist oder was wir für Bilder machen wollen. Mhm. Meistens haben die Eltern keine Idee, was sie wollen, sondern dann mache ich ein paar Vorschläge nach dem Motto, ich fange meistens an, hier das Kind erstmal für sich zu fotografieren. Dann so ein paar Detailaufnahmen zu machen, vielleicht mal von den Händen, von den Füßen, wenn sie das möchten. Und, ja, und dann arbeiten wir uns so langsam vor. Ne? Und das ist meistens so ein ganz gutes Vorgehen, weil manchmal hat man halt auch Eltern, die haben ihr Kind die ganze Zeit noch gar nicht richtig angeguckt, geschweige denn angefasst, ne? Seit der Geburt. Ich bin schon manchmal reingekommen, da lag das Kind dann in diesem Bettchen im einen Ende vom Zimmer und die Eltern saßen mit dem Rücken dazu auf der anderen Seite, ne? Und haben totale Panik gehabt, sich das Kind anzugucken. Und das ist dann auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Fotografen, ne? Da so ein bisschen, ja, sie dazu zu bringen, da Kontakt aufzunehmen. Und das ist manchmal viel wichtiger, was so während des Fotografierens passiert, so zwischen den Eltern und dem Kind, zwischen den Eltern auch intern. Ne? Mhm. Da sind ja auch manchmal ganz spannende Entwicklungen zu beobachten. Das ist manchmal wichtiger als das Ergebnis an sich. Das sagen auch viele, ne? Weil wenn ich das zum Beispiel merke, dass jetzt entweder beide oder einer von beiden Hemmungen hat, das Kind anzufassen, meistens ist es der Vater, muss man einfach so sagen. Ne? Die haben häufig, ist so meine Erfahrung, da größere Schwierigkeiten, eine Bindung aufzubauen. Dass ich dann anfange zu fotografieren und sage, hier, guck mal, die Hand, ne? Und dann willst du nicht mal hier deinen Finger so ein bisschen unter die Hand legen, dann können wir das beide zusammen oder, ne? Oder den Finger mit dem Ring da mit bei. Und wenn das dann schon mal geschafft ist, dann kann man sich allmählich dann vorarbeiten.
Also durch aktives Fragen, genau, und Einbinden versuchst du sozusagen das Eis zu brechen und...
Genau, ja, genau. Oder wenn
ich hätte eine Frage vielleicht, weil dieses Thema auch immer ja im Rahmen unseres Podcasts sehr wichtig ist, so wie die Wahrnehmung, oder passt jetzt nicht dazu, aber Gender Gap Pay, ja, ist ja so, oder deswegen so Rollenbilder, ne? Warum ist es oder kommt es dir sozusagen so vor, dass der Mann schwerer da die Bindung aufbauen kann? Liegt es daran, dass er sozusagen eine Art Selbstschutz und er möchte vielleicht nicht weinen und möchte da stark sein, oder ist es, hast du da eine persönliche, also Wahrnehmung der Gegebenheit, ja, oder?
Ja, ja. Also man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil, ne? Mein Eindruck ist schon, dass es häufiger die Männer sind, die da Schwierigkeiten haben. Woran das liegt, das habe ich jetzt natürlich nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es zum einen daran liegt, dass die Frau, die Mutter ja schon Zeit hatte, ne? Während das Kind noch im Bauch war, schon eine Bindung aufzubauen. Während für den Mann ist das ja eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen abstrakt noch, ne? Er kann das noch gar nicht so richtig fassen, was da passiert. Und ja, und wenn das Kind da ist, dann ist es, glaube ich, auch, spielt das auch eine Rolle, was du sagst, dass häufig noch das Bild vorherrscht, so, ich muss die Sache jetzt kontrollieren. Ja, ich muss auf meine Frau aufpassen, dass ja jetzt nicht irgendwie was schief läuft oder sie hier zusammenbricht und ich muss jetzt stark sein und wenn ich mich jetzt zu sehr darauf einlasse, dann kann ich das nicht mehr. Ne? Dann sitze ich selbst daneben und heul Rotz und Wasser und das darf nicht passieren. So, ich glaube, das ist wirklich häufig der Fall.
Wenn du das sozusagen, das brichst du ja dann eigentlich auf durch dein aktives einbeziehen und Fragen auffordern, sozusagen auf eine schöne Art.
Ich versuche es zumindest. Ich versuche es zumindest. Es funktioniert nicht immer. Das ist einfach so. Es gibt auch manchmal die Fälle, wo das ohne Wirkung bleibt. Dann kann ich auch nichts machen. Aber es ist zumindest ein Versuch und da ist halt diese Aktion des Fotografierens ein ganz guter Weg, glaube ich. Manchmal ist es ja auch so, dass das Kind dann noch nicht angezogen ist, dann muss es noch gewaschen werden und muss noch angezogen werden. Und das ist dann auch der Punkt, wo dann die Hebammen oder die Krankenschwestern, die gerade dann auch dabei sind, dann auch versuchen, die Eltern mit einzubeziehen.
Wie lange?
Wenn die Mutter so
Oder wie lange geht so ein Einsatz dann in der Regel? Weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, mit Waschen, erstmal alleine, dann mit den Eltern, dann eventuell noch das Waschen, stelle ich mir schon vor, dass das ganz schnell so 2-3 Stunden irgendwie
sein kann. Die Regel ist, dass es keine gibt. Also der kürzeste Einsatz waren, glaube ich, 10 Minuten.
Wahnsinn.
Wo ich da reingekommen bin und der Vater hat die klare Ansage gemacht, 3 Bilder und dann bist du bitte wieder weg. Es wurden dann ein paar mehr als 3, aber letztendlich war das halt eine sehr kurze Geschichte und das längste, ich weiß nicht, 3-4 Stunden können es dann schon mal werden.
Ne? Wahnsinn.
Gerade wenn dann, wie beim Nick, wenn dann noch Geschwisterkinder dabei sind, manchmal kommen dann noch die Großeltern noch dazu, manchmal gibt es noch eine Segnung mit Pfarrer, also das ist eine Sache, die man vorher schwer kalkulieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Einsatz sehe und ich weiß, ich hätte maximal eine Stunde Zeit, dann müsste ich wieder woanders hin, dann nehme ich den schon gar nicht an, weil ich gar nicht weiß und ich kann nicht nach einer Stunde sagen, so, ich muss jetzt weg. Also das kann ich dann auch nicht bringen.
Ja. Das speziell, du hattest jetzt gerade, da zielte Ben Papins Frage ja auch drauf ab, die Beziehung irgendwie oder diesen Einsatz von Nick Junior. Und du hast gesagt, jetzt in dem letzten Abschnitt, dass wenn da war zum Beispiel das Geschwisterkind dabei, wie kannst du noch vielleicht was zu Nick Junior sagen, wie du da das Thema wahrgenommen hast oder wie im Endeffekt, weil es muss ja, die Chemie muss funktionieren, also irgendwie zwischen euch gepasst haben, weil Nick Senior ja von dieser Güte sprach und er mehrmals im Rahmen beider Episoden immer wieder darauf zu sprechen kam, was du eigentlich für ihn bedeutest mit deiner Arbeit und was war da vielleicht besonders oder wie hast du diesen Einsatz wahrgenommen? Wenn du dich noch dran erinnerst, das ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her.
Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass das einer der Einsätze war, die mir, glaube ich, immer im Gedächtnis bleiben werden. Einfach weil diese Familie als Familie so super mit dieser Situation umgegangen ist. Und sie haben es mir wirklich leicht gemacht. Das muss man sagen. Auch wie sie da wie die große Schwester dann dazu kam und wie sie ermuntert haben. Hier, guck dir den Nick mal an. Und da sind ja auch ganz, ganz tolle Bilder entstanden mit der gesamten Familie zusammen, wo dann auch die Schwester den Kleinen sich da ganz genau anguckt und ihm Küsschen gibt. Und Das war schon toll. Und da habe ich im Nachhinein immer gesagt, Wahnsinn, in dieser Situation die Kraft zu haben, das wirklich so toll zu meistern. Das ist, ja, also da geht meine Bewunderung in die andere Richtung genauso. Also das ist schon toll gewesen. Und generell finde ich das immer sehr wichtig, wenn Geschwisterkinder da sind, dass man die mit einbezieht. Das ist total wichtig. Also das ist auch, wenn wir da sind und die Eltern fragen, ja, hier gibt es noch ein Geschwisterkind, was meinst du, sollen wir die nochmal dazu holen? Sagen wir immer, ja, auf jeden Fall, mach das, egal wie alt die sind. Ja. Manchmal geht es nicht, weil sie einfach zu weit weg wohnen. Ne? Oder während Corona war das ja auch manchmal ein Problem, dass da keiner zusätzlich mit rein durfte. Und das war ja teilweise auch echt übel, was es da für Regeln gab. Aber grundsätzlich ist das immer toll. Ich hatte dann auch mal eine Familie, da war auch die große, das war ein großer Bruder, war mit dabei. Und der hatte erst totale Hemmung. Ne? Also wollte dann die Kleinen überhaupt nicht angucken und wollte immer nur weg und hat einen Riesen, war total von der Rolle. Und dann bin ich dann mit ihm und dem Vater rausgegangen, gesagt, hier wollen wir für deine Schwester nicht ein paar Blumen pflücken gehen. Ja, und dann sind wir rausgegangen vors Krankenhaus. Dann war da so eine Blumenwiese, da hat er dann eine Viertelstunde Blümchen gepflückt. Dann gesagt, so, die bringe ich jetzt ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die kleine Schwester. Ja, und dann sind wir wieder hoch ins Krankenzimmer und plötzlich ging's. Ne? Da hat er dann um die Kleine dann die Blümchen rumgelegt und hat ja noch welche dann in die Hand gedrückt und dann ging's plötzlich. Also das ist toll, was da manchmal passiert.
Ja, durch deine empathische, kreative und offene Art, ne? Also ich glaube, man muss sich einfach auf die Situation einlassen, so wie du das beschreibst und wie schön du das auch machst, ne? Solche Ideen. Einfach dann das Eis brechen und also sehr, sehr schön. Aber was mich dabei jetzt noch so ein bisschen, wir haben ja gesagt, wie läuft das ab, wie lange, bevor wir dann vielleicht auch mal ein bisschen das Projekt oder den Einsatz sozusagen dann das Einsatzende betrachten, vielleicht trauerst du in dieser Situation stark mit oder ergreifen dich manche Situationen, dass du so in Trauer verfällst, dass du selber Rotz und Wasser heulst oder gibt es das?
Nee, das darf auch nicht passieren, meiner Meinung, also meiner Ansicht nach. Also, dass man gelegentlich mal, es lässt einen ja keinen kalt, was da passiert. Also das kann ja keiner von sich behaupten, dass er jetzt daneben steht und sagt, jo, Mensch, ne? Und im Kopf schon mal den Einkaufszettel durchgeht. Also das macht ja keiner. Ne? Und dass man dann ab und zu auch mal ein Tränchen verdrückt hinter der Kamera, ist auch okay. Ne? Es sollte nicht so weit kommen, dass man dann quasi fertiger ist als die Eltern und weil man ist jetzt im Prinzip da, um den Eltern auch eine Hilfestellung zu geben. Ja. Ich meine, wir sind keine Seelsorger und keine Trauerbegleiter, das haben wir nicht gelernt, das ist auch nicht unsere Aufgabe als Fotografen, aber irgendwie ist man ja doch
ein Teil davon. Also man ist ein Teil davon. Puzzlestück, so würde ich sagen.
Genau, ja, genau. Ich meine, die eigentliche Arbeit kommt danach, ne? Das müssen dann andere machen, die dafür ausgebildet sind. Aber in dem Moment sind wir halt diejenigen, an denen sie sich festhalten. Ne? Und und selbst wenn man mit der Situation für sich meint, boah, jetzt komme ich aber auch langsam an meine Grenzen und sich so ein bisschen überfordert fühlt, darf man das nicht zeigen. Also meiner Meinung nach. Ne? Also man darf schon zeigen, dass man berührt ist von dem Ganzen. Man darf auch mal ein Tränchen verdrücken, aber mehr sollte eigentlich nicht sein, weil dann ist man für die Eltern keine Hilfe mehr, ne? Sondern dann müssen die sich um mich kümmern und nicht andersrum. Und das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Und was hinterher passiert nach dem Einsatz, das ist völlig egal. Das muss dann auch keiner mehr wissen. Aber während man da drin ist, und da hilft die Kamera einfach unheimlich. Ja, dass man da immer noch die Distanz wahren kann.
Okay. Ja. Wenn wir dann wenn du dann zum Einsatz gerufen worden bist und die Bilder dann bearbeitest, wie lange, das hattest du anfangs erwähnt im Rahmen des Mentoring, wie lange dauert das, bis dann die Eltern die Bilder bekommen und schaust du dir dann...
Ich habe noch eine Frage dazwischen. Ich habe noch eine Frage dazwischen. Wie lange dauert, also wenn dann so ein Einsatz beendet ist und du deine Sachen packst und wieder gehst und dich wieder ins Auto setzt und nach Hause fährst, wie lange gehen dir solche Einsätze nach? Oder hast du ich finde, das passt jetzt von der Reihenfolge, die Frage noch kurz, bevor du dann die Frage vom Papiers beantworten kannst. Habe ich kurz den Faden verloren. Gibt es da vielleicht auch irgendwie ein Ritual, wie du das Ganze dann nachbearbeitest, verarbeitest, um dann auch wieder, weiß ich was, zurück in den Job zu gehen oder
schlafen zu können? Wir haben schon 5 Fragen. Schon.
Und ich habe wieder nicht mitgeschrieben. Ja. Ja, also da hat jeder, glaube ich, so seinen eigenen Weg, wie er das macht. Mhm. Also ich kenne Kollegen, die sagen, wenn sie dann nach Hause kommen, gönnen sie sich ein schönes Glas Wein oder einen Becher Kakao an der Tankstelle oder hören eine Runde Iron Maiden. Also da hat jeder so sein eigenes Ding. Mhm. Ich habe da eigentlich kein besonderes Ritual, was das angeht, weil ich glaube... Ja, ich habe ein gewisses Talent, das zu trennen, dass ich dann wirklich nach Hause gehen kann und sage, okay, das ist jetzt gewesen, das ist abgeschlossen. Es kommt dann natürlich, so die Erinnerungen kommen natürlich wieder, wenn ich dann die Bilder bearbeite. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt so diese Einsätze lange nachgehen. Es ist zwar manchmal schon, ich spreche dann oft auch mit meiner Frau noch darüber, gerade wenn es dann so Geschichten sind, die man dann von den Familien erfährt, wo man sagt, meine Güte, also manche trifft es aber auch wirklich so hammerhart, das ist fast nicht zu glauben. Aber also mir fällt es relativ leicht, das zu trennen. Ich weiß es von anderen Fotografen, die da vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben und da ein bisschen länger dranhängen. Da bin ich eigentlich sehr froh, dass mir das so gelingt. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie so der Draht zu den Eltern ist. Ne? Mhm. Jetzt zum Beispiel hier beim Nick, da hat es sofort funktioniert. Ne? Ich meine, das sind halt immer Menschen, die miteinander agieren und dann gibt es halt manchmal, wo man weiß, okay, da gibt es sofort einen Draht. Ne? Mhm. Und bei anderen, dann sagt man dann hinterher auch wieder, ach ja, ne? War jetzt nicht so meine Wellenlänge, aber das gehört dann auch irgendwie zu einem professionellen Arbeiten dazu, dass man das auch außen vor lässt. Mhm. Und dass man dann auch bei denen, wo es gut lief oder wo man sagt, okay, die waren mir sympathisch, dass man dann aber trotzdem hinterher jetzt nicht dem nachhängt und sagt, ach komm, ich schreibe noch mal eine Mail und wollen wir uns nicht noch mal treffen und sowas kommt ja manchmal auch. Und das finde ich dann schon schwierig.
Okay. Wie lange dauert dann vielleicht noch da dann die oder Bereitstellung der Bilder? Spricht man davon 2 Wochen, 1 Monat oder?
Ja. Okay. Also ich versuche das immer möglichst zügig zu machen, allein auch, damit ich es für mich abgeschlossen habe. Mhm. Aber weil solange die Bilder noch bei mir hier auf dem Rechner sind, ist es für mich noch nicht durch. Mhm. Ja, dann ist immer noch so ein bisschen was da. Und es ist doch für die Eltern wichtig, dass man denen vorher so einen Zeitrahmen gibt und sagt, na, so 10 bis 14 Tage, länger sollte es nicht dauern, falls es doch mal passiert. Sage ich Bescheid und sagte, hier gab ein Problem, es dauert ein paar Tage länger oder so. Das ist für die schon wichtig, dass sie auch wissen, wann können wir damit rechnen und nicht dann teilweise oder im Zweifelsfall Monate warten müssen.
Und jetzt vielleicht so ein Fall beispielsweise, die Familie ist dir sehr sympathisch, der Schicksal ist berührt dich, die eine Träne läuft hinter der Kamera und du hast das Thema abgeschlossen, beziehungsweise deinen Einsatz. Und kann es sein, dass sich das nochmal dennoch wieder einholt, dass du dann auch nochmal die Bilder anguckst? darf man das überhaupt oder darf man es nicht? Und gibt, oder ich glaube wahrscheinlich, man darf es, aber dass du sozusagen, ach, ich will mir nochmal, mich nochmal irgendwie im Rahmen der eigentlichen Trauer doch auch nochmal dran erinnern, sozusagen, dass der Fotograf eigentlich sich die Bilder anschaut.
Nee, das passiert eigentlich nicht. Okay. Nee, also wenn ich die Bilder fertig habe, dann schicke ich immer eine Auswahl davon zum Entwickeln, dass ich immer auch ein paar Prints noch mitgeben kann. Mhm. Und wenn die dann da sind, verpacke ich die. Mhm. Die digitalen Bilder kommen auf einen USB-Stick. Dann wird es ein bisschen schön verpackt, allerdings auch wieder relativ schlicht. Ja, und dann gehen die in die Post. Und dann kriegen die Eltern noch eine kurze Nachricht. Es ist was unterwegs, also dass sie wissen, dass was kommt. Und dann ist es eigentlich für mich abgehakt. Ja. Also was ich schon mal gemacht habe, dass wenn ich jetzt, es kommt ja auch gelegentlich mal vor, dass ich auch dann noch die Beerdigung mit begleite und mit fotografiere. Das kommt gelegentlich vor, weil der Nick hat es wahrscheinlich auch erzählt, hier gibt es ja diesen Verein Hope's Angel in St. Augustin. Die fotografiere ich auch, wenn die Familien in der Begleitung haben, die Fotos haben möchten. Und die sind ja dann länger da in Begleitung und da kommt es auch vor, dass da dann auch die Trauerfeier und die Beerdigung mit organisiert wird. Und da kommt dann schon gelegentlich mal die Anfrage, kannst du auch die Beerdigung nochmal fotografieren. Gerade zu Corona war das öfter mal der Fall, weil da war das ja auch stark reglementiert, wie viele Personen da auf dem Friedhof dabei sein dürfen. Und dann kam schon manchmal die Anfrage, ja, hier die Großeltern, die dürfen jetzt nicht dabei sein, aber können wir nicht zumindest ein paar Fotos machen, dass die so ein bisschen was haben, was sie sich angucken können. Das kommt schon gelegentlich vor und dann rekapituliert man schon nochmal den Einsatz, dass man nochmal weiß, wie war es dann da im Krankenhaus und da baut man natürlich dann auch schon ein bisschen engere Verbindung auf, wenn man die Eltern öfter sieht. Aber spätestens dann, wenn die Bilder dann auch fertig sind, muss man dann auch einen Haken dahinter machen. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen herzlos, aber das ist reiner Selbstschutz. Natürlich sind das manchmal Geschichten, ja, und wenn ich die, manche treffe ich ja dann auch zufällig wieder oder hier bei Hope's Angels gibt es ja auch diverse Veranstaltungen, wo ich da mal dabei bin, wo man vielleicht die einen oder anderen wieder trifft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da aktiv nochmal versuche, da nachzuvollziehen, was ist da jetzt passiert oder. Wobei, ein Fall gab es mal tatsächlich, da bin ich auch zu einem Kind gerufen worden, da hieß es auch, wer möchte Lebendbilder haben, das schaffst du nicht mehr lange. Und dann bin ich da hingefahren und Zwillinge waren es genau. Der eine war, dem ging es gut, da war alles super gut. Und der andere hatte ein Problem, ich weiß nicht mehr, Herz, irgendwas mit dem Herz. Und da bin ich dann hin und dann, weiß ich nicht, saß ich noch mit dem Vater da und haben wir noch einen Kaffee getrunken und der hat wirklich ununterbrochen gebannt auf diesem Monitor gestarrt, wo da die Sauerstoffsättigung und der Herzschlag da gezeigt werden. Da dachte ich, meine Güte, ey, der kennt sich hier schon besser aus als die Ärzte, ne? Also der wusste da jeden Wert genau zu deuten und wusste über alles. Ja, ja, und dann habe ich da die Bilder gemacht, weil es hieß, okay, wir müssen jetzt einen Termin finden, wann wir die Behandlung einstellen. Also soweit waren sie schon. Ja, dann habe ich die Bilder gemacht, fertig gehabt und dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du dich ja bei den Eltern melden. Wie fragst du denn jetzt? Weil ich wusste ja überhaupt nicht, was jetzt Stand der Dinge war. Ne? Lebte das Kind noch? War es schon gestorben? Wie ist der Zustand? Und wie schreibe ich da jetzt eine Mail, um mich zu erkundigen, wie ist denn jetzt? Naja gut, habe ich dann irgendwie nach langer Suche eine Formulierung gefunden und dann kam die Antwort, dem geht's super, ist auf dem Weg der Besserung, wenn wir Glück haben, kann er bald nach Hause. Und dann habe ich gesagt, das ist ja cool. Und dann habe ich denen gesagt, okay, wenn das wirklich so läuft, dann vergessen wir die Bilder, die wir gemacht haben und ich komme nochmal zu euch nach Hause, wenn er bei euch zu Hause ist mit seinem Bruder. Und tatsächlich, irgendwann haben sie angerufen und haben gesagt, so, wir sind jetzt zu vier zu Hause, wann hast du Zeit? Und das war natürlich super gut. Ne? Also das sind dann so die schönen Sachen, die man natürlich auch mal erleben darf.
Ja, ach, schön. Schönes Ende, dass man, ja, Ben Papin.
Ja, ich, das habe ich auch gerade, den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich habe gerade gedacht, das ist ein super schönes Schlussbild, das du gerade gezeichnet hast. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch mit so profanen Dingen kommen sollen, wie wir uns auch persönlich, gesellschaftlich diesem ganzen Thema vielleicht etwas anders nähern sollten, weil wir ja noch den Plan haben, mit der Gründerin von dem Hobbs Angels Verein eine Episode aufzunehmen und in dieser Episode mit Sicherheit auch ganz viel Zeit und Raum haben werden, über solche Dinge zu sprechen. Mhm. Deswegen, Papias, würde ich sagen, das ist wirklich ein schöner Schlusspunkt.
Ja, schließe ich mich an. Stefan, hast du denn noch was dir auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest?
Ah, meine Message an die Welt da draußen.
Genau.
wir hatten ja auch in dem Vorgespräch, hatten wir ja auch schon mal festgestellt, dass sich ja offenbar ein bisschen was bewegt in dem Thema Sternkinder und Akzeptanz und Tabubrechen. Ja. Mhm. Da kann ich nur hoffen, dass es wirklich, wirklich weitergeht. Mhm. Das wäre, glaube ich, für die Eltern die größte Unterstützung oder die größte Hilfe, die sie überhaupt bekommen können, wenn sie sich nicht mehr so mit dem Thema ins Abseits gestellt fühlen. Mhm. Und es wäre halt schön, wenn, es gibt ja so viele Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ob das jetzt Fotografen sind oder Trauerbegleiter oder Hebammen, die sich auf stille Geburten spezialisiert haben, oder da gibt es ja so viele, aber jeder wurschtelt so ein bisschen für sich rum, und es wäre halt toll, wenn man da ein bisschen mehr Vernetzung, Zusammenarbeit hinkriegen würde, wie immer das zu bewerkstelligen ist, aber das wäre wirklich mein Anliegen, und da sind wir ja bei, dran zu arbeiten, aber es ist wirklich ein dickes Brett.
Ich hoffe, dass wir im Rahmen unseres Podcasts dazu beitragen können, diese Vernetzwerkung und auch das ganzheitliche Bild von einem betroffenen Vater, von einem Fotografen bis hin zu einem Verein, der dann kommen wird, ja, aufzuarbeiten, um Schnittstellen aufzuklären, ja, Ängste vielleicht zu nehmen, Betroffenen nochmal andere Blickwinkel geben zu können und auch nicht betroffen einfach dieses Thema zugänglich machen, um genau nicht mehr im Abseits stehen zu müssen, sondern dass das im Endeffekt zu einem gewissen Grad normal ist und dass es zum Leben dazugehört.
Dazugehört,
Ja. Stefan, ich würde sagen, herzlichen Dank für deine Aufnahme. Total authentisch, auch wieder 1:20, Wahnsinn. Die Zeit fliegt rund um dieses Thema Sternenkinder, weil es ist einfach extrem traurig, aber auch zugleich so interessant und auch wichtig, darüber zu sprechen und auch lange um diese Akzeptanz und dieses, es gehört dazu, vermitteln zu können. Ja, nicht nur uns, sondern auch unseren Zuhörern. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und Gute für deine Zukunft und finde es klasse, dass du dieses Ehrenamt ausübst, und möchte dich darin bestärken, das bis zum Lebensende weiterzumachen, und bedanke mich in diesem Sinne bei dir.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, und ich habe auch noch ein paar Schlussworte, die müssen sein. Also ich bin immer, während du erzählt hast und auch Papias Fragen gestellt hat, ich bin so meinen imaginären Fragenkatalog durchgegangen und muss sagen, das ist auch ein, ich weiß nicht, ob man das so nennen darf, ein Zeichen besonderer Güte, dass du ganz viele Dinge, die ich hier auf meiner Liste hatte, einfach schon mit in dem, was du erzählt hast, beantwortet hast. Dafür auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für deine authentische, sehr persönliche und sehr reflektierte Art, mit der du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit als Sternkind-Fotograf. Und ich finde, du hast einen Satz gesagt, den habe ich mir direkt aufgeschrieben oder zumindest skizziert. Wir sind ja keine Seelsorger und Trauerbegleiter, sondern wir sind in erster Linie Sternkind-Fotografen. Und ich finde, du hast auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite muss ich dir auch entschieden widersprechen. Nach dem, was du jetzt darüber berichtet hast, finde ich, ihr seid, oder ist jedenfalls meine Meinung, für mich Seelsorger und Trauerbegleiter der ersten Minuten, der ersten Stunden. Und das ist unfassbar wichtig und eine unfassbar deutlich mehr als nur ein Fotograf. Also ich ziehe meinen Hut und ziehe alle Hüte, die ich habe, vor dieser Arbeit, die ihr macht. Ich kann nur von mir persönlich sagen, ich könnte das nicht. Und ich finde das ganz toll, dass ihr das macht. Und ja, bedanke mich ganz herzlich für die tolle Aufnahme und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ja, wir werden uns ja demnächst noch sehen, wenn ich die Technik wieder einsammeln komme.
Genau. Alles klar. Vielen Dank.
Alles Gute. Bis dahin.
Bis dann. Tschö.
Ja. Ciao.
Tschüss.